my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Ihr hört Fokus Südwest, das halbstündige Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 24. September 2015, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Am Mikrofon begrüßt euch Mathieu mit folgenden Themen. Sicheres Land, wie gut das klingt. Flüchtlinge demonstrieren in Karlsruhe für eine menschenwürdige Behandlung und gegen die erneute Asylrechtsverschärfung. Wer die Hausordnung verletzt, dessen Antrag wird abgelehnt. Rechtsbrüche in der bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle in Freiburg. Und Selbsttötung oder Fremdverschulden. Die 26. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses sieht sich am Ende der Fahnenstange bei Florian H. Am Samstag, den 19. September, fand eine Demonstration in der Karlsruher Innenstadt statt, die von Flüchtlingen selbst organisiert wurde. Unter dem Motto »Stoppt die Abschiebung und die Diskriminierung von Geflüchteten« gingen in Karlsruhe rund 300 Menschen auf die Straße, sowohl Flüchtlinge als auch flüchtlingssolidarische Menschen. Angereist waren Geflüchtete aus Karlsruhe und Umland, Freiburg, Heidelberg und sogar aus Schwäbisch Gmünd. Zeitgleich lief auch in Frankfurt am Main eine verwandte Demonstration. Zu den Forderungen der Flüchtlinge zählte zum einen die Wahrung ihrer Grundrechte im Alltag in Deutschland, die Abschaffung der Residenzpflicht auch für Menschen in den Erstaufnahmestellen, eine dezentrale Unterbringung statt der ausgrenzenden und kontrollierenden Sammellagern, den Zugang zu Bildung und Arbeit und eine freie medizinische Versorgung. Zum anderen richteten sich ihre Forderungen an die deutsche und europäische Asylpolitik, etwa einen Abschiebestopp und die Ablehnung der sogenannten Festung Europa. Thematisiert wurden in den Reden auch diverse Fluchtursachen, die dazu führen, dass sich Menschen auf dem Weg nach Deutschland machen, darunter Rüstungsexporte und die Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf Arbeits- und Lebensbedingungen im globalen Süden. Im Folgenden hört ihr eine Collage mit kleinen Auszügen aus den verschiedenen Reden in dieser Demonstration.
We don't ask of anything else or extra rights, but our basic human rights. As human beings, who are the inhabitants of this mother earth?
Wir wollen, dass unsere Menschenrechte anerkannt werden. Keine Extrarechte. Wir wollen als menschliche Wesen behandelt werden, als Menschen, die Mutter Erde bewohnen.
Yes, that is why we demand to tell them to stop deportation and discrimination of refugees, because we are human beings.
Deshalb fordern wir ein Ende mit den unsäglichen Abschiebungen. Endlich ein klares Nein zur Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen. Denn wir sind Menschen.
Why we refugee living six people in one room?
Warum sollen Flüchtlinge aber dann zu sechst in einem Raum schlafen?
Three family in single room.
Drei Familien in einem einzigsten Raum.
Oh, die internationale Solidarität.
We are here because you destroy our country with your arms.
Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört mit euren Waffen.
We are here to let you know that the more you export your arms to our country, the more you come more here.
Wir wollen euch sagen, dass je mehr Waffen ihr exportiert, umso mehr Flüchtlinge werden kommen müssen.
Selektion durch den Blick, die Falter haben schon im Genick. Endstation, Abschiebehaft, Deutschland, geschlossene Gesellschaft.
We have a woman in Baden-Baden this year who was supposed to deported. When the police was in her home, she decided to pour herself hot water.
Eine Frau war in einem Lager in Baden-Baden und sie hatte den Abschiebebefehl bekommen und die Polizei kam. Und die Frau hat entschieden, heißes Wasser über sich auszugießen, damit sie nicht abgeschoben wird.
She disfigured herself and the police were the one who called ambulance for this woman to take her to the hospital. She spent up to 2 to 3 months in the hospital before she recovered.
Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht und es dauerte 2 bis 3 Monate, bis sie überhaupt wieder raus konnte.
But her body is never the same as it is again.
Aber klar, sie ist nicht mehr dieselbe wie früher.
In den letzten Tagen wurde von vielen Seiten die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung betont, die an vielen Bahnhöfen Geflüchtete in Empfang genommen hat. Solche Unterstützung ist wichtig und unverzichtbar, aber sie reicht nicht aus. Solidarität muss über Sachspenden, Willkommensgesten und Worte hinausgehen. Denn während die Hilfsbereitschaft von der Bundesregierung einerseits hochgelobt wird, werden andererseits gleichzeitig die schon zweiten Asylrechtsverschärfungen in diesem Jahr geplant. Die Koalition fantasiert Fehlanreize des deutschen Asylrechts herbei, die Menschen angeblich nach Deutschland locken würden und deshalb zukünftig abgeschafft werden sollen. So sollen unter anderem Bargeldzahlungen verfassungswidrig möglichst durch Sachleistungen ersetzt werden, Lebensmittelpakete und Kleiderlieferungen statt der Möglichkeit, mit dem zustehenden Geld selbst über die eigene Versorgung zu entscheiden. Die Höchstdauer des Aufenthaltes der Erstaufnahmeeinrichtung von 3 auf 6 Monate soll erhöht werden. Die zugehörige Residenzpflicht als das Verbot, je nach lokaler Regelung das Stadtgebiet, den Landkreis oder das Bundesland nicht verlassen zu dürfen, soll entsprechend verlängert werden. Kosovo, Albanien und Montenegro sollen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Asylsuchende aus diesen und anderen als sicher definierten Ländern sollen bis zum Ende ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und von dort direkt wieder abgeschoben werden. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der keinesfalls sicheren Lage für Minderheiten wie Roma in den genannten Ländern eine fatale Absicht. Die Höchstdauer zur Aussetzung von Abschiebungen soll von 6 auf 3 Monate reduziert werden. Geduldete dürfen sich also fortan nicht mehr als ein Vierteljahr sicher in Deutschland fühlen. Menschen zu unterstellen, wegen der geringen Bargeldleistung 143 Euro für Alleinstehende nach Deutschland einzureisen, ist nicht nur ein Hohn für alle, die vor Krieg, Verfolgung und rassistischer Diskriminierung fliehen. Dieser Populismus befeuert eine Neiddebatte, die den Nährboden für eine zweite Zunahme der rassistischen Hetze und Gewalt gegen Geflüchtete schafft. Denn während zuletzt Geflüchtete vielfach in Empfang genommen wurden, wurde 2015 zugleich die meisten rassistischen Anschläge seit Jahren verübt. Mindestens 305 Angriffe, davon 45 Brandanschläge auf Unterkünfte und damit mehr als ein Angriff pro Tag. Und mindestens 140 Verletzte wurden bisher auf diesem Jahr verzeichnet.
Kein Mensch ist illegal, bleibe recht, überall!
Sichere Land, wie gut das klingt. Wie schön wäre das, wenn ich mit meiner Familie in unserem Haus ohne Angst schlafen könnte. Wenn unsere Kinder ohne Angst zur Schule gehen könnten. Wenn wir einen Job hätten, bei dem wir genug verdienen für ein normales Leben für uns und unsere Kinder. Wenn wir uns auf der Straße bewegen könnten, ohne Angst, dass uns jemand eingrifft. Wenn wir mit allen Nationalitäten zusammenleben würden, mit Liebe und Zusammenhalt. Aber das alles ist für uns Roma nur ein Traum. In der Realität ist die Wahrheit das Gegenteil von dem, was wir zurzeit alle hören. Dass die Balkanstaaten sichere Länder zum Leben seien. Sie prügeln uns auf der Straße. Sie schlagen uns in unsere Häusern. Unsere Kinder werden auf der Straße und in den Schulen geprügelt. Immer wenn wir uns bei den Polizisten beschweren, schützen sie uns nicht, sondern sie beschuldigen uns, dass wir diese Gewalt provozieren hätten. Mehr noch, schützt uns nicht, sondern tötet uns und wirft uns in den Fluss Vardar in Skopje, wie im Fall der 16-jährigen Trajan Bekiro im Mai 2006. In Mazedonien gibt uns keine Arbeit. Und die wenigen, die schon Arbeit hatten im Einkaufszentrum City Mall, wurden am 20.01.2013 entlassen, nur weil sie Roma sind. In der Stadt Kavadarci, das ist auch in Mazedonien, hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass alle Roma von Wohnort an den Stadtrand vertrieben werden, nur weil die reichen Mazedoner sich von den Roma gestört fühlen. In den Krankenhäusern behandeln sie uns nicht gleich wie alle anderen Menschen, sondern sie lassen uns stundenlang warten, sie geben uns Medikamente von schlechter Qualität, an denen manchmal auch Menschen sterben. Wieso ist das alles so? Am 8. April 2015 hat das Helsinki-Komitee für Menschenrechte öffentlich festgestellt, dass Mazedonien die Roma mehr diskriminiert als je zuvor. Niemand flieht ohne Gründe. Nicht nur Krieg ist ein Grund dafür, dass Menschen fliehen müssen. Verschiedene Probleme, Diskriminierung, Korruption und das unsere Leben für uns und unsere Kinder zwingen uns zu diesem Schritt. Dort, wo ich hier komme, hört man jeden Tag Schüsse. Die Menschen schießen zum Spaß. Die Kugeln fallen in unseren Hof und treffen unsere Hausmauern. Aber die Polizei unternimmt seit Jahren nichts. Wenn unsere Kinder die Schüsse hören, hören sie auf zu spielen und rennen ins Haus. damit sie nicht von einer Kugel getroffen werden. Ob jemand absichtlich auf unsere Häuser schießt und uns damit Angst machen will, damit wir unsere Häuser verlassen, das weiß ich nicht. Aber etwas weiß ich. Mazedonien, Serbien, Bosnien und Kosovo sind keine sicheren Länder zum Leben.
Soweit der Beitrag zur Demonstration Stoppt die Abschiebungen und die Diskriminierung von Geflüchteten, die am vergangenen Wochenende in Karlsruhe stattfand und von Flüchtlingen selbst organisiert wurde. Wie das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen SAGA am Montag, den 21. September, öffentlich machte, wurden in der Freiburger bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle, kurz BEA, ganz offiziell Hausordnungen in verschiedenen Sprachen verteilt, in denen die Flüchtlinge mit falschen Behauptungen eingeschüchtert werden. So wird gedroht, ihre Asylanträge würden abgelehnt, wenn sie die Hausordnung nicht befolgten. Generell scheinen die BewohnerInnen der BEA nur höchst unzureichend über ihre Rechte aufgeklärt zu werden, sodass sie diese dann auch nicht in Anspruch nehmen können. Und Bargeld bekommen sie noch immer nicht. Jetzt haben mehrere Betroffene Klage eingereicht. Johanna sprach mit einer Vertreterin von SAGA.
Bei Informationspolitik meinen wir vor allem, was für Informationen werden an die Betroffenen gegeben, wie werden sie überhaupt und werden Sie überhaupt über Ihre Rechte informiert? Zum Beispiel hat das Regierungspräsidium vor Eröffnung der BEA gesagt, die Betroffenen fallen nicht unter die Residenzpflicht. Sie können sich in ganz Baden-Württemberg bewegen. Jetzt berichten aber Betroffene davon, dass ihnen gesagt wurde, teilweise sie dürfen die Stadt nicht verlassen oder sie dürfen sich im Umkreis von 30 Kilometern nur bewegen. Es ist völlig unklar, wer solche Informationen verbreitet und wie Leute dort überhaupt über ihre Rechte informiert werden. Und wir, so nach allem, was wir gehört haben, werden die Betroffenen eben überhaupt nicht über ihre Rechte informiert.
Was bedeutet, dass sie sie dann auch nicht in Anspruch nehmen können? In diesem Kontext ein bisschen zu sehen ist auch die Hausordnung, die in der BEA verteilt wurde, in verschiedenen Sprachen. Ja, was hat es damit auf sich?
Also diese Hausordnung, die wir bisher auf Englisch, Arabisch und Französisch gesehen haben, wird an die Betroffenen verteilt, ist mit dem Übernachtungsausweis oder sonstigen Papieren zusammengetackert, ist also ganz klar von offizieller Seite verbreitet worden. Darin stehen verschiedene sehr diffuse Ordnungspunkte, wie die Leute müssen einmal am Tag die Fenster öffnen, um zu lüften, fragt sich, welche Fenster, und die Zimmer sind sauber zu halten und so weiter. Und mittendrin steht dann plötzlich, wer sich nicht an diese Regeln hält, dessen Asylantrag kann abgelehnt werden. Das ist ein klarer Rechtsbruch. Die Sachen haben nichts miteinander zu tun. Das Aufsichtsorgan von der BEA ist das Regierungspräsidium. Die Entscheidung über den Asylantrag wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht. Diese Behörden sind formal getrennt. Das heißt, ein Vergehen gegen eine Hausordnung kann niemals Gegenstand des Asylverfahrens werden. Aber mit solchen Formulierungen wird natürlich Angst geschürt. Leuten wird vorgespielt, sie hätten keine Rechte. Und damit will man anscheinend die Leute auch ruhig halten.
Angesichts solcher einschüchternder Fehlinformationen und auch einfach mangelnder Informationen habt ihr jetzt verschiedene Fragen und auch Forderungen formuliert. Welche sind das?
Also wir wollen vor allem mal wissen, wie das geregelt ist. Also was entscheidet das Regierungspräsidium als Aufsichtsorgan? Was hat sie an European Homecare, die Betreiberfirma, abgegeben an Kompetenzen? Wie ist es geregelt mit Sozialdienst und Sicherheitsdienst? Was sind da die Kontrollmechanismen? Aber ganz konkret zu dieser Hausordnung fordern wir, dass die deutsche Vorlage veröffentlicht wird und klar benannt wird, wer für diesen Rechtsbruch verantwortlich ist und da Konsequenzen sofort zu ziehen sind. Da es eventuell auch sein kann, dass dieses Infoblatt von European Homecare verteilt wird, die ja nicht nur die BA in Freiburg betreiben sozusagen, kann es durchaus sein, dass dieses Infoblatt auch noch sehr viel weitere Kreise gezogen hat. Deswegen fordern wir auf, dass öffentlich gemacht wird, wo dieses Blatt verteilt wurde, dass es sofort aus dem Verkehr gezogen wird. Genau, das sind so die Hauptforderungen.
Ein weiterer Missstand, der wahrscheinlich auch nicht auf Freiburg beschränkt ist, ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der BEA keinerlei Bargeldleistung bekommen. Sie können lediglich Hilfsdienste leisten für European Homecare von einem Stundenlohn von gerade einmal 1,05 Euro. Aber an Sozialleistungen bekommen sie bar nichts zu sehen. Wir haben schon am Freitag im Morgenradio darüber berichtet, dass diese Handhabung eigentlich klar rechtswidrig ist. Was habt ihr jetzt dagegen vorgenommen?
Wir haben letzte Woche schon exemplarisch mit Leuten Klagen beim Sozialgericht eingereicht, Eilanträge, dass sofort die Geldzahlungen auszuzahlen sind. Es ist ganz klar, die BEA ist eine Erstaufnahmestelle und eine Art Erstaufnahmestelle für Geflüchtete. Alles, was da passiert an Leistung, muss vom Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt sein. Essen, Unterkunft und so weiter werden in dem Gesetz in einem Zug mit den Bargeldleistungen genannt. Also fragt sich, was hier für eine Trennung vorgenommen wird. Also dann hätten die Leute auch kein Recht auf Essen, wenn gesagt wird, sie bekommen keine Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und das kann ja wohl nicht sein.
Kannst du ein paar Beispiele geben, was dieses Leben völlig ohne Bargeld für die Klägerinnen und Kläger bisher so praktisch bedeutet?
Das natürlich von betroffener Person zu betroffenen Person anders. Aber es heißt natürlich, Leute können überhaupt nichts einkaufen. Es war ja in den ersten Tagen war es so, dass es über sehr mangelnd Hygienebedarf, Kleider und so weiter gegeben hat. Leute können sich keine Handykarten kaufen, können keine Fahrkarten kaufen, um sich zu bewegen. Also sie werden massiv beschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und überhaupt an Informationen oder Kontakt mit Familien weiter pflegen zu können, indem sie Geld auf ihr Handy laden können und so weiter. Also es hat massive Auswirkungen auf die Betroffenen.
Soweit die Vertreterin des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen, SAGA, im Gespräch mit Johanna am Montag. Inzwischen bestätigte das Regierungspräsidium Freiburg, dass die Zettel von European Homecare verteilt wurden. Dies sei ein Fehler gewesen und bereits behoben. BewohnerInnen der BEA berichteten hingegen am Mittwoch, dass noch immer die gleichen Zettel im Umlauf seien. Zu seiner ersten Sitzung nach dem Sommerloch am Montag, den 21. September, befasste sich der NSU-Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags erneut mit der Todesursache des Neonazi-Aussteigers Florian H. vor fast genau 2 Jahren. Michel war wie üblich für Radio Dreieckland vor Ort und berichtete am Dienstag gegenüber Luca.
Die 26. Sitzung beschäftigte sich noch einmal ausschließlich mit den Umständen des Todes von Florian Heilig auf der Cannstatter Wasen. Florian Heilig zur Erinnerung war ja in der Nazi-Szene drinne involviert, hatte dann irgendwann auch gesagt, er wäre überzeugt, er kenne die Täter der Ermordung von Michael Kiesewetter, war dann angebaggert worden von verschiedenen Institutionen des LKAs, sollte an seinem Todestag auch bei Big Rex aussagen, hatte vorher ein Telefongespräch gehabt am Abend, das ihn sehr aufgeregt hatte und war dann am frühen Morgen des 16. September, also jetzt just vor 2 Jahren bald in seinem Auto verbrannt. Wie feststeht, hatte er gleichzeitig einen tödlichen Medikamentencocktail drinne, der auch selbstständig zum Tod geführt hätte. Bis jetzt nicht aufgeklärt, ob dieser Medikamentencocktail ihn nicht selbst handlungsunfähig gemacht hat, um überhaupt das Fahrzeug zu entzünden. Gestern 2 Zeugen, wie gesagt, die nochmal vom Ausschuss einvernommen worden sind. Der eine war als Landschaftsgärtner beim Rückschneiden von Büschen, da auf der Cannstatter Wasen unterwegs. Der andere als Kranfahrer. Die Cannstatter Wasen wurde ja aufgebaut. Und interessant war das, dass der erste Zeuge ausdrücklich gesagt hatte, ja, dieser Wagen ist noch mal bewegt worden. Also um ungefähr eine Stunde, bevor der in Gang gekommen ist, also der Brand, ist er bewegt worden, ist auch vorschriftswidrig abgefahren worden und noch einmal eingepackt worden. Er hatte die ganze Nacht auch schon auf diesen Cannstatter Wasen gestanden. Das ist eigentlich eine relativ überraschende Aussage, besagt aber im Ergebnis ja relativ wenig in Bezug auf die Frage, ist das jetzt ein Fremdtötungsdelikt oder ist das ein Selbsttötungsdelikt? Kann ja sein, dass dort in Apotheken oder sonst was er diese Medikamentenmischung morgens um 8 Uhr nochmal besorgt hat und dann eingenommen hat. Also von der Seite her ist es erstmal nur interessant für eigentlich die Praxis der Todesermittlung, die das Polizeipräsidium dort gemacht hat. Der Zeuge sagte jetzt auch wiederum, dass er ausdrücklich dies einem dieser Brandermittler auch gesagt hat. Das eigentlich einzig Interessante ist, dass es dazu keinerlei Aufzeichnungen gibt. Ja, es gibt zwar die eine Polizistin, die dann auch nochmal einvernommen worden ist, die dann gesagt hat, sie hätte auch ihn aufgenommen, aber diese Geschichte hätte er ihr nicht erzählt. Da gibt es ja viele Ungereimtheiten. Noch einmal, die Familie Heilig hat ja gesagt, dass die Polizei schon am Tattag gekommen sei und gesagt hatte, das ist ein Selbsttötungsdelikt gewesen. Sie hätten eine Videoaufzeichnung, wo belegt, dass er sich den Kanister gekauft hat und dass das so war. Fakt ist, diese Videoaufzeichnung hat gerade dies nicht erbracht. Also es wirft mehr Fragen auf, denn es Antworten gebietet in Bezug auf die Praktiken der Polizeidirektion, auf die Umstände, wie sowas, so eine Ermittlung geführt werden. Der Herr Kor, der das ja auch zur Kenntnis bekommen hat und der da an diesem Auto rumgedoktert hat, der es veranlasst hat, dass dieses Auto auch abgeschleppt wird in den Polizeihof.
Auto wurde ja auch gar nicht richtig untersucht.
Das wurde dann nicht untersucht, weil Herr Kor ja mit dem Staatsanwalt Biel zusammen bei der Obduktion um 16 Uhr gesagt hat, wir stellen jetzt fest, es ist ein Selbsttötungsdelikt. 6 Stunden nach dem Tod ist ja praktisch dieses faktische Ermittlungshemmnis aufgebaut worden, dass jegliche weitere Ermittlungen, Auswertungen von Funkzellenabfragen etc. unterbunden hat. Diese Entscheidung war der Herr Kor, ich sage immer Kor Punkt, der jetzt auch ein Disziplinarverfahren am Hals hat und deshalb wohl auch für diesen Ausschuss nicht mehr auszusagen braucht. Gut, das waren diese beiden zusätzlichen Zeugen, die ohne großen Aufwand hätten einvernommen werden können, nicht einvernommen worden sind, aber jetzt durch die Nachtermittlungen namhaft gemacht worden sind, befragt worden sind und jetzt auch ihre Kenntnisse dem Ausschuss zur Kenntnis gebracht haben. Wie gesagt, für die Kernfrage hat Florian H. sich umgebracht oder ist er umgebracht worden? Löst das Problem das überhaupt nichts? Das kann jemand anderes gemacht worden, ist aber nur einer gesehen worden, der das gefahren hat. Auf der anderen Seite kann es genauso gut der Florian H. selbst gewesen sein.
Mhm. So. Also es gibt die Möglichkeit, dass er umgebracht wurde oder dass er sich selbst umgebracht hat.
Der Ausschuss, glaube ich, hat sich relativ selbst festgelegt darauf, dass er eine Selbsttötung gemacht hat. Ob unter wahnsinnigem Druck und wie die Umstände dieses Drucks gewesen sind, das ist unaufgeklärt. Aber ich glaube, der Ausschuss hat sich darauf festgelegt. Und alle Fraktionen haben sich da eigentlich mehr oder minder, so wie sie sich in den Pressekonferenzen äußern, darauf festgelegt. Es gibt, wie gesagt, unaufgeklärte Umstände, die geschuldet sind diesen obskuren Umständen der polizeilichen Ermittlungen.
Aber dann hat er sich ja doppelt umgebracht, oder wie?
Ja, wäre dann so. Also doppelt mit den Medikamenten und den Dings. Das wäre dann so, wenn man der Theorie, die jetzt offensichtlich die vorherrschende ist, folgt. Ich möchte noch kurz abschließend noch was sagen. Wir hatten ja diese Sommerpause gehabt und das Entscheidende ist ja gewesen, am letzten Donnerstag hat es ja eine Untersuchung gegeben, eine Hausdurchsuchung bei der Familie von Florian H. Es hat ja den Versuch gegeben, per Beschlagnahmeverfügung, diese Beschlagnahmeverfügung ist schon am 24. Juli gefasst worden. Sie beendet im Prinzip einseitig vom Ausschuss her gesehen die Verhandlungen darum. Der Ausschussvorsitzende hat dann auf meine Frage hin auch nochmal klar und deutlich gesagt, das sei nicht aus seiner Sicht nicht unverhältnismäßig gewesen, diese Durchsuchung, weil sich in der Frage dieser Beweismittel, die ja die Familie gesichert hat, wäre es nach Herrn Kor und diesem Kriminalbeamten gegangen, wäre das ja schon am Tag am nächsten Tag alles vernichtet gewesen, das Auto plus dem Inhalt. Also von der Seite her, sagte der Ausschussvorsitzende, weil die Familie sich in die Obhut des Rechtsanwalts Narin, also des Nebenklagevertreters auch von dem OLG München, begeben hat, beziehungsweise in die Obhut von Professor Funke, werde sie offensichtlich blockiert, mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten. Deshalb war diese Maßnahme notwendig angeblich, obwohl sie gerichtet war auf Beweismittel, die erkennbar nicht so viel bringen würden, nämlich ein Laptop, der kaum benutzt worden ist. Sie erhofften sich von diesem Laptop noch ein bisschen mehr Auskünfte über die rechtsextremistische Szene in Baden-Württemberg, über die Florian H. Bescheid gewusst hat, zumindest in dem Großraum Heilbronn-Ebbingen. Und auf der anderen Seite das, was da auf jeden Fall nicht dabei gewesen wäre, das andere Handy, das die Familie ja in dem Wagen gefunden hat und das neben der Speicherkarte, die da gefunden worden ist und ausgewertet werden konnte, vielleicht noch weiteren Aufschluss über die Kommunikation von 23 Uhr. Bis dahin weiß man Bescheid, bis morgens um 9 Uhr, das war der Todeszeitpunkt ungefähr, dass dort noch mehr Material gewesen wäre.
Also
hat sich also praktisch damit gerechtfertigt, dass ja Zeit genug gewesen wäre für Rechtsanwalt Narin, die Geräte oder den Vertrag abzuschließen. Es kam jetzt bei dieser Geschichte nochmal heraus, dass sie aber gleichzeitig auch verlangt haben, sie wollten einen Einblick in die Krankenakten von Florian H. haben, also sehr doch in die intimen Details nochmal reingehen wollten und angesichts von Äußerungen von Ausschussmitgliedern über Florian H. hat die Familie dem nicht zustimmen wollen und diese unheilvolle Verquickung wird wohl dem Ausschuss in seiner Gesamtheit, der diesen Beschluss am 24. Juli gefasst hat, zu dieser Durchsuchung am 14.09., das wird wohl dem Ausschuss doch anhaften bleiben als grobe Ungeschicklichkeit. Das war der erste Teil dieser Pressekonferenz. Der Ausschuss hat noch einen weiteren Beschluss gefasst, dass in Zukunft vertrauliche Mitteilungen, die an den Ausschuss gerichtet werden, von Bürgern oder in ihrer Eigenschaft als Bürger entgegen seiner ursprünglichen Beschlussfassung nicht mehr weitergeleitet werden an Vertreter der Regierung, die in diesem Ausschuss auch an diesen Sitzungen teilnehmen. Hintergrund ist, dass verschiedentlich Dokumente aufgetaucht sind, die da weitergeleitet worden sind an Regierungsvertreter, die dann Grundlage für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Polizeibeamten gewesen sind, aber andererseits auch gegen den ehemaligen V-Mann Erbse, der ja bekanntlich all seine Aussagen in Bezug, dass er nichts gewusst habe vom NSU und nie es dem Verfassungsschutz auch mitgeteilt habe, widerrufen hat. Und Erbse hat dies gegenüber dem Ausschuss gemacht und wurde dann in ein Verhör gebracht des BKAs vom vier Stunden. Da sitzt er im Knast. In diesen vier Stunden Verhör wurde er dann konfrontiert mit Briefpapier des Ausschusses. Auch hier sind offensichtlich über den Weg LKA, BKA, GBA Ermittlungen aus dem Ausschuss, aus nicht öffentlichen, vertraulichen Sachen. Aber der Ausschuss hat jetzt den Beschluss gefasst, das soll vertraulich bleiben in Zukunft.
Also bei der Polizei bleiben?
Vertraulich beim Ausschuss bleiben.
Beim Ausschuss. Okay, damit es keine Disziplinarverfahren gibt.
Damit es keine Leaks gibt, wo dann polizeiliche oder staatliche Maßnahmen ausgelöst wird, die nicht der Ausschuss selbst auslöst.
Michel berichtete gegenüber Luca über die jüngste Sitzung des baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschusses. Somit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Das war Fokus Südwest, produziert von Radio Dreieckland. Die GEMA-freie Musik kam heute von Daniele Bitetti. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.